Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode schauen wir wieder zurück, was ist letzten Monat alles passiert, denn wir sind im Monthly Talk und mit mir am Tisch sitzt Thomas Hutter. Hallo und herzlich willkommen, Thomas.
Hallo, Thomas.
Vielen Dank, bist du wieder mit dabei. Wir haben ja wieder einige Themen zusammengefasst oder notiert, über die wir sprechen wollen. Einerseits das Thema ChatGPT 4 Omni oder 4o, welches neu veröffentlicht wurde. Dann auch Apple mit ChatGPT, eine allfällige Partnerschaft, die sich abzeichnet und was das für Google bedeutet oder eben was das für OpenAI bedeutet. Und zum Schluss ein Thema, was wir schon länger nicht mehr hatten, nicht direkt über das Metaverse, sondern über die Meta Quest, also die VR und Mixed Reality Brille aus dem Hause Meta, das die Themen vom Monthly Talk. Und einsteigen möchte ich direkt mit dem Thema ChatGPT 4 Omni. ChatGPT 4 Omni wurde ja im Mai veröffentlicht, ein Modell, was aus meiner Sicht, ich nutze nur noch ChatGPT 4 Omni, also weder ChatGPT 4 Turbo noch die anderen Versionen, weil es halt einfach am schnellsten ist und ich habe endlich das Gefühl, dass ChatGPT mir nicht mehr einfach nur so oberflächliche Antworten gibt, sondern wirklich auch aufs Thema eingeht. Wie siehst du das bei dir, Thomas?
Also ich nutze auch relativ viel die Omni-Variante, habe aber ein paar Vergleiche gemacht mit 4. Und teilweise, was so die Tiefe der Antworten anbelangt, wenn es dann um Details geht, ist tatsächlich die Vierer-Variante nach wie vor stärker als die Omni-Variante. Die Omni-Variante ist unheimlich schnell. Ich habe sie jetzt bei einem Chatbot für einen Kunden hinterlegt, wo man auch merkt, dass die Antworten wesentlich mehr dem entsprechen, was ich erwarten würde als Antwort, als jetzt beispielsweise bei der Vierer-Variante. Und spannend natürlich auch, es braucht im Hintergrund massiv weniger Tokens, was gerade wenn natürlich relativ viele Nachrichten anfallen, dann irgendwo auch ein bisschen eine Preisfrage ist. Also spricht hier vom halben Preis gegenüber dem Turbo-Modell und das Turbo-Modell ist ja, glaube ich, schon Faktor 10 günstiger als das GPT-4-Modell. Und von dem her natürlich sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, die Qualität des Outputs ist sehr, sehr flüssig.
Eben für mich wirklich auch so ein Zeichen, oder was ich gemerkt habe, ich habe, bevor 4 Omni gekommen ist, immer wieder mal Anfragen gemacht, insbesondere wenn ich PDFs hochgeladen habe und dann gesagt habe, hey, fass mir das zusammen oder gib mir die wichtigsten Punkte. Dann kam dann irgendwie 3-4 Zeilen Text und am Schluss sagte mir ChatGPT noch, ja, und eben, falls du da vertiefter was wissen möchtest, dann lies das Dokument. Mhm. Und mit Omni habe ich das wirklich nicht mehr. Jetzt auch am Wochenende gibt da so eine Studie, digitale Grundkompetenz mit Zahlen drin, die habe ich mir hochgeladen, habe dort Fragen gestellt, habe gesagt, eben, wie sieht das aus für Personen ab einem gewissen Alter, was ist überhaupt digitale Grundkompetenz? Ich habe das PDF nie geöffnet, sondern wirklich direkt in Omni geladen. Das hat es mir analysiert und ich habe da alle Studienresultate, alles Wichtige für mich erhalten, so dass ich damit auch arbeiten kann oder eben mir vor allem auch die Zahlen merken kann.
Also das heißt, im umgekehrten Schluss, dass wir in Zukunft wesentlich weniger Zeit aufwenden müssen für die konkrete Gestaltung und Ausformulierung von Dokumenten, weil das die KI dann für unsere Kunden ja sowieso wieder zusammenfasst. Aber ja, es ist relativ spannend, was rauskommt. Gerade auch bei Omni, diese Sprachfähigkeit, was man auf der Handyversion im Moment sieht mit diesem doch sehr, sehr flüssigen Dialog. Ich habe gerade jetzt am Wochenende mit der älteren Tochter ein bisschen herumgespielt im Zusammenhang mit dem Sprachdialog. Auch die Simulation mit Fremdsprachen, also als 1:1 Übersetzer, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ich finde auch die Sprachausgabe, die klingt mittlerweile so natürlich, dass es Spaß macht zuzuhören. Bei der letzten Variante dann noch, wenn gerade etwas vorgelesen wurde, war das dann doch bei längeren Texten recht eintönig. Jetzt hat man das Gefühl, es hat gewisse Emotionen mit drin, was spannend macht. Das andere, was du gesagt hast im Zusammenhang mit dem Dokumenten hochladen, auch die Data-Analyse-Möglichkeiten, massive Verbesserung gegenüber vorher. Trotzdem finde ich es dann spannend, wenn man dann wieder Beiträge liest, so ersetzt Excel oder wie auch immer. Nein, im Endeffekt, es ersetzt nicht Excel, sondern es kann einem gewisse Dinge davon abnehmen. Im Endeffekt möchte ich dann immer noch irgendwo Herr meiner Daten sein und selber bestimmen können, was in welcher Spalte steht. Aber es zeigt, in welche Richtung dass diese Modelle gehen, das Interpretieren von Dingen automatisiert stattfindet. Und gleichzeitig aber auch die visuelle Analyse natürlich wesentlich besser wird. Also gerade auch das Beschreiben eines Bildes. Ich habe mir jetzt schon ein paar Mal den Spaß gemacht, wenn ich im Restaurant das Essen bekomme, das zu fotografieren, dann mal ChatGPT zu fragen, was auf dem Teller ist. Also das gäbe, glaube ich, die lustigsten Google-Bewertungen, wenn man das entsprechend eins zu eins in die Rezension reinschreibt. Aber wo man halt auch schon sieht, Beschreibungen sind sehr detailliert. Also nicht nur Tisch, Essen, Teller, sondern Spaghetti mit Tomatensauce, schön dekoriert, auf einem teuren Teller. Es lässt sich daraus schließen, dass es in einer teureren Restaurant stattgefunden hat, wo halt auch der ganze Kontext mitgeliefert wird. Und das macht es unheimlich spannend.
Insbesondere die Spracheingabe hat mich beeindruckt, eben einerseits, weil es mehr Varianz auch in der Stimme hat und auch von der Geschwindigkeit, wie sie was abfragt. Also bis hin, hey, du bist jetzt mein Übersetzer, übersetze bitte alles in Spanische und das Spanische in Deutsche. Ja. Ich beginne also, mit Deutsch.
Das funktioniert unheimlich gut. Ich habe am Wochenende herumgespielt mit Schweizerdeutsch. Ja. Das heißt, Spracherkennung auf Schweizerdeutsch, die funktioniert ja schon recht gut. Also ich würde jetzt mal sagen, 80-90% wird erkannt. Mhm. Wenn ich denke, wie viel Mühe, dass ich teilweise mit anderen Dialekten habe in der Schweiz, um dann alles zu verstehen, dann ist die Trefferquote mit 80-90% eigentlich ähnlich hoch wie bei mir. Ich habe ihn dann auch angewiesen, dass er mir auf Schweizerdeutsch Antwort gibt. Da macht man auch so typisch die Dinge, die wir immer wieder so dafür bekannt sind, mit Li am Schluss, also die Dinge kleiner machen oder lieblicher machen, das funktioniert gut. Aber wenn er Schweizerdeutsch spricht, also ich hatte da den männlichen Bot, der gesprochen hat, es klingt halt, wie wenn die Kollegen aus dem großen Kanton versuchen, Schweizerdeutsch zu sprechen. Also besser sein lassen.
Ja, neben die Spracheingabe, was da auch spannend ist, ich kann ja hingehen, also ich habe mehrere Versuche gemacht. Ich habe mal gesagt, hey, du bist jetzt ein Podcaster, der über digitale Marketing spricht, insbesondere Performance-Marketing. Führe mit mir ein Interview, wo es eben um Performance-Marketing mit Meta-Ads geht. Und dann hat sie dann angefangen, ich habe die Frau eingestellt, das kann ich ja auch noch einstellen, ich habe die Frau eingestellt, hat sie dann angefangen eben zu fragen, ja, wie ich was verstehe, wie ich vorgehe, hat dann geantwortet. Und sie hat dann auch wieder auf meine Antwort, hat sie die Folgefrage gestellt. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, eigentlich kann ich ja hingehen und sagen, okay, ich kann jetzt mein Lehrbuch, das ich in einer Weiterbildung erhalten habe, oder die Dokumente, die ich in einer Weiterbildung erhalten habe, kann ich hochladen und sagen, hey, du bist mein Prüfungsexperte, stell mir jetzt 10 Fragen, die im Dokument beantwortet werden, die ich wie an einer mündlichen Prüfung beantworten muss, und bewerte die Antwort. Und so könnte ich ja dann, dass ich nicht mehr einen Lernkreis machen muss, wo ich dann Freunde oder Schulkolleginnen und Kollegen nach Hause einlade, wir uns irgendwo treffen oder das virtuell machen, sondern dass ich das jederzeit in der Bahn, Bus, wo auch immer, oder sogar während dem Autofahren machen kann, weil auch da kann ich ja die Spracheingabe ohne weiteres nutzen.
Also ich habe die Stimme extra auf männlich eingestellt, weil ich habe bereits eine Freundin, die laufend das Gefühl hat, alles besser zu wissen. Also darum, dass da ein bisschen Gegengewicht da ist. Aber jetzt bei ihr gerade spannend, sie ist englischer Muttersprache. Ja. Sie lernt gerade Deutsch, nimmt ChatGPT zur Hilfe. Das heißt, der Bot gibt ihr gewisse Dinge vor. Sie spricht das nach und er korrigiert dann aber auch, was nicht gut war oder in der Satzstellung nicht gut war. Wenn man das ein bisschen weiterdenkt, Babbel und Co., brauche ich das in Zukunft noch, mein Sprachlernprogramm, oder habe ich vielleicht daneben halt eine generative KI, wo mir Übungsschritte vorgibt, analysiert anhand meiner Stimme und der Aussprache, ob das stimmt oder nicht, mich entsprechend korrigiert. Und das sind nochmals ganz, ganz andere Möglichkeiten, als ich bis jetzt hatte, rein in diesem Bereich Sprachen lernen. Und ich glaube, das kann man ja beim Thema Lernen auf unterschiedlichste Bereiche erweitern.
Genau. Ich habe mir auch am Wochenende überlegt, es gibt bei uns, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, es gibt die Firma Get Abstract, die ja Bücher zusammenfasst. Und das ist ja eigentlich auch so ein Businessmodell, was mit ChatGPT obsolet ist, weil zwischenzeitlich kann ich ein Foto machen von einem Buch, das ich in der Buchhandlung sehe oder das ich online sehe und sage, hey ChatGPT, erstell mir eine Zusammenfassung des Buchs und die 6 wichtigsten Punkte, die ich als Werbetreibender beachten muss, und ich bekomme da wirklich eine perfekte Zusammenfassung, also sie ist mal perfekt formuliert, fachlich müsste es mal...
Problematik dürfte hier wahrscheinlich eher noch sein, dass das von bekannten Dingen geht, weil es halt schon gelernt ist, aber die Problematik jetzt gerade 200-seitiges PDF-Dokument, da scheitern wir dann irgendwo noch an der Anzahl der Tokens, um das zu verarbeiten, aber grundsätzlich von der Idee her absolut eine Möglichkeit in diese Richtung, wo es gehen kann.
Und das ist auch spannend. Der zweite Punkt, den wir auf der Traktat oder auf der Liste haben, ist Apple mit ChatGPT. Es wird ja vermutet, in 2 Wochen, dass in 2 Wochen an der Entwicklerkonferenz von Apple, Apple eine Partnerschaft mit OpenAI bekannt gibt, weil alle Apple-User wissen eigentlich seit, oder schon bevor ChatGPT auf den Markt gekommen ist, Siri ist, ja, nicht das Gelbe vom Ei.
Also hast du jemals in der letzten Zeit von Apple irgendetwas gesehen, was das Gelbe vom Ei war?
Ja, doch. Also die Geräte, die Hardware, das ist jetzt wieder eine ganz andere Thematik zwischen uns beiden. Aber so die Zusammenarbeit mit den Geräten, Tablet, PC und Smartphone ist schon einzigartig. Und ich glaube, wenn du da mal ein paar Use Case hättest, würdest du sehr wahrscheinlich auch auf Apple wechseln. Aber das können wir mal außerhalb des Podcasts probieren. Aber ja, was man nicht oder sehr wenig gehört hat, ist Apple im Zusammenhang mit KI.
Im Prinzip, das, was ja Siri macht, war ja bis jetzt auch schon KI, vielleicht einfach reduzierter im Umfang. Ja. Von dem her würde natürlich irgendwo eine Partnerschaft Sinn machen, ob jetzt das ChatGPT ist oder ob das ein anderer Dienst ist, wäre ja dann eigentlich auch noch relativ egal.
Genau.
Aber es geht ja eigentlich ums Verbinden und das bessere Verstehen, was möchte der Nutzer, beziehungsweise war ja Siri bis jetzt sehr stark regelbasiert, mit Dingen, die bekannt sind, wo klare Befehle da sind. Kalendereintrag erstellen etc. Ich finde das extrem spannend, die Zusammenarbeit ist auch die logische Konsequenz, weil Apple wird relativ wenig mit Meta zusammenarbeiten, weil die auf dem Werbemarkt ja doch auch Rivalen sind. Entsprechend das gleiche mit Google. Meta setzt ja da auf Open Source Technologie. Was ja grundsätzlich spannend sein könnte, bei Google wissen wir, Problem Android versus Apple, also macht auch da mit Gemini nicht wirklich eine Partnerschaft Sinn, und von dem her wäre es nicht mehr als logisch. Die Frage ist, was passiert nachher mit Amazon?
Ja, die Frage ist eher auch, was passiert mit Google, weil Google ist ja auch im Apple-System integriert. Also Google lässt sich die Integration in Safari, dass Google der Standardbrowser ist, ja jährlich 20 Milliarden kosten, oder im 22 haben sie rund 20 Milliarden an Apple gezahlt, was ja auch nicht ein unwesentlichen Betrag ist. Und wie sieht das dann aus, wenn Apple jetzt eine Partnerschaft mit OpenAI eingeht? Von daher eben, momentan ist ja noch, sind es noch Gerüchte, ob das in 2 Wochen an der Developer-Konferenz so sein wird, werden wir sehen. Aber wie du gesagt hast, spannend könnte es ja, also oder eine Andeutung gemacht, also es könnte ja auch Gemini sein, die sie integrieren, wo sie sagen, okay, ja, wenn wir schon Google
es,
drin haben.
Es macht natürlich von der Idee her relativ stark Sinn, wenn man jetzt betrachtet, die Desktop-Applikation von ChatGPT ist jetzt erst auf iOS rausgekommen.
Ja.
was auch ein entsprechendes Vorzeichen sein könnte. Ich habe am Wochenende gerade einen Beitrag gelesen, warum das beziehungsweise da Microsoft in diesem Umfeld auch nicht eins zu eins mitspielt oder warum diese Applikation nicht für die Windows-Umgebung auch schon lanciert wurde. Microsoft hat ja angekündigt, diese neuen Surface-Geräte rauszubringen, die KI-first sind, das heißt Vollintegration von Copilot etc. Und dass das vielleicht auch da der Grund ist, warum OpenAI nicht direkt mit dieser Windows-Version rausgekommen ist. Von dem her könnte das ein kleiner Vorbote sein in diese Richtung.
Definitiv. Und spannend natürlich, OpenAI wäre für Apple eine Bereicherung, weil eben wie gesagt, Apple hat in der KI-Entwicklung in den letzten Wochen, Monaten keine Schlagzeilen gemacht, sondern sind da eher ruhig geblieben, was auch darauf hindeutet, dass sie dort noch nicht so weit fortgeschritten sind wie eben OpenAI oder andere vergleichbare Produkte. Was man aber weiß, ist ja, dass Apple sehr stark auch in der Chip-Entwicklung investiert hat mit ihren M1, M2, M3 Chips, bald auch M4, M5 Chips, die ja hervorragende Leistungen bieten. Da ist ja Nvidia ist ja so ein Mitbewerber, der sieht man ja auch, das ist so ein Börsenüberflieger, 100% Steigerung an der Börse in den letzten 9 Monaten, also da ein massives Wachstum und sicherlich eben auch für Apple ein spannendes Geschäftsfeld, in entsprechende Chips zu investieren. Und du hast vorhin gesagt, eben die OpenAI oder ChatGPT auf dem Mac nutzen. Ich habe einen Mac zu Hause, aber mein Mac ist aus dem Jahre 21 oder 22. Ich kann ChatGPT nicht nutzen auf dem Mac, weil ich noch keinen M1-Chip habe oder einen M2-Chip habe. Also man braucht auch da eine gewisse Rechenleistung oder einen gewissen Chip, damit man eben ChatGPT nutzen kann. Obwohl ich überzeugt bin, dass es auch so funktioniert, aber halt da auch Apple sagt, okay, wer es nutzen will, der soll halt das Gerät updaten.
Wobei gerade auch das Hardware-Technische dahinter finde ich extrem spannend. Ich habe vor 2 Wochen herumexperimentiert und habe mir die Open-Source-Variante vom Llama-Modell von Meta heruntergeladen. Habe es auf dem Notebook installiert. Mein Notebook hier ist jetzt nicht der schwächste, hat auch ordentlich Speicher etc., aber keine dedizierte Grafikkarte. Und der Rechner, der Desktop-Rechner, den ich nutze, der hat eine relativ gute Nvidia Gaming-Karte oder Videokarte mit drin, die halt genau den Speicher bietet, was diese AI-Modelle für die Berechnung nutzen möchten. Wenn ich jetzt da genau gleiche Installation auf dem Notebook schaue versus auf dem Desktop, sprechen wir irgendwie von Faktor 8 in der Geschwindigkeit. Also man spürt da gerade bei lokal ausgeführten Modellen relativ gut die Differenz. Und ich könnte mir vorstellen, um halt das Ganze auch leistungsfähig zu behalten, werden gewisse Dinge lokal passieren, bevor sie überhaupt an die Schnittstelle übergeben werden.
Denke ich auch, vor allem ist ja auch schon auf dem Smartphone so, dass da eine gewisse Rechenleistung benötigt wird. Also ChatGPT läuft ja auch nicht auf allen Smartphones, sondern eher auch auf den neueren, was ja auch zeigt, dass da eine lokale Rechenleistung genutzt wird. Ich bin gespannt, wie es integriert wird. Vor allem sind ja auch Siri ist ja eben ein Transaktionsmodell. Es gibt ja auch so ein Gerät, ein Rabbit Air 1, der Anfang des Jahres Schlagzeilen macht und so ein oranges Teil, was in den USA zu kaufen ist, mit Display, mit KI integriert, was ja eigentlich ChatGPT sein soll, das Transaktionen ausführen kann, also beispielsweise bestell mir ein Uber oder bestell mir Essen oder was auch immer. Und die ersten Tests haben auch gezeigt, das funktioniert überhaupt nicht. Also man geht sogar von einem Scam-Versuch aus, wobei eben kann man jetzt nicht so noch nicht nachweisen, aber so gewisse Fachbeiträge sagen, ja, es ist eigentlich nichts anderes als ein Large Language Modell und gar kein Transaktionsmodell. Und von daher hoffe ich natürlich, dass Apple schafft, OpenAI oder ChatGPT so zu integrieren, dass man wirklich auch Dinge ausführen kann, weil das ist ja etwas, was jetzt noch bei ChatGPT fehlt. Also ich kann ja nicht sagen, hey, ruf mir für 13:30 ein Uber an die Straße XY dorthin oder ein Taxi oder kauf mir ein Bahnticket für die Strecke von so und gib mir die beste Reiseroute. Die Reiseroute, ja, die kann sie rausgeben, aber dann, dass ich irgendwelche Tickets kaufen kann, funktioniert dann auch aufgrund der fehlenden Anbindungen nicht. Und da erhoffe ich mir dann schon, dass, wenn es bei Apple integriert ist, dass dies dann unter Umständen auch für Apps freigegeben wird, dass man eben auch Dritt-Apps wie eben beispielsweise eine Bahn-App oder eine Taxi-App oder so dann über die Sprachsteuerung ansteuern kann. Von dem her, das finde ich enorm spannend.
Ich finde dann spannend, was bei Amazon passieren wird, weil auch Alexa ist recht stark verbreitet. In einigen Dingen jetzt gerade so im Home-Device-Bereich habe ich teilweise das Gefühl, auch recht weit, was da noch passieren wird, weil auch da waren ja die Dinge bis jetzt eher Transaktionsdialog basierend, also so nach dem Motto, Alexa, stell mir Wecker für 6 Uhr mit dem und dem Radiosender, wo halt vorgegebene Befehlsketten mehr oder weniger eingehalten werden müssen, wenn dann entsprechend diese Bereiche mit Hilfe von KI erweitert werden.
Definitiv, ja. Auch da im Amazon habe ich auch kürzlich gelesen, die sind ja extrem unter Druck, was die KI anbelangt, bis hin die Frage, wie lange wird Alexa noch geben? Weil eben auch Alexa ist im Vergleich jetzt gerade zu der neuesten Spracheingabe von ChatGPT ein Kleinkind mit Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden, bis hin, das weiß ich nicht. Von daher, ja, definitiv spannend zu beobachten, wie da Amazon nachlegen wird. Ein Thema, was ich jetzt einleitend gar nicht gesagt habe, aber uns ja auch schon ein bisschen beschäftigt, ist ICQ wird abgestellt. Nein, natürlich nicht ICQ, sondern Workplace. Also ICQ wird auch abgestellt jetzt im Mai oder per Ende Mai. Was aber,
für uns ein bisschen weniger Auswirkungen.
Genau, was aber abgestellt wird, wird Workplace. Das ist die Kollaborationslösung von Meta für Unternehmen. Für die, die es nicht kennen, Workplace ist eigentlich wie Facebook, halt einfach nur einfach im unternehmerischen Kontext. Das heißt, man hat eigentlich eine eigene Facebook-Umgebung für das eigene Unternehmen, wie wir das bei der Hutter Consult haben. Man hat Chats, man hat einen Feed, man hat verschiedene Gruppen. Die Gruppen sind dann einerseits Teams, können Projekte sein, können spezifische Kunden sein oder eben auch Fachbereiche sein. Wir haben da Gruppen, wo Newsfeeds reinlaufen rund um Google, rund um Meta-Advertising, um Pinterest, um TikTok etc., LinkedIn und weitere, plus eben auch Chatfunktion. Man kann auch telefonieren, haben wir jetzt nicht genutzt, weil wir Teams im Einsatz haben. Aber auch da gibt es sehr viele Möglichkeiten und Meta hat jetzt angekündigt, dass eigentlich per Sommer 25 das Projekt oder das Produkt einzustellen, dass sie es nicht mehr weiterentwickeln.
Ja, da blutet das Herz. Da blutet das Herz. Workplace war für mich halt das Facebook oder auch LinkedIn im Unternehmen. Und weil es genau gleich funktioniert und weil es halt schlussendlich ein Posten darin ist mit Bildern, Videos und weiß der Teufel was, relativ einfach zu bedienen, weil es eben halt wie die sozialen Netzwerke aufgebaut ist, das perfekte Informationswerkzeug innerhalb vom Unternehmen, um schnell und trotzdem auf eine einfache Art und Weise zu kommunizieren. Also da blutet das Herz. Ich sage jetzt mal, auch nicht unbedingt nachvollziehbar, warum das Meta diesen Schritt geht. Ja. Sind ja in der Vergangenheit doch recht große Unternehmen wie Starbucks oder Royal Bank of Scotland mit Hunderttausenden von Nutzern auf diese SaaS-Plattform aufgesprungen. Sie wurde eigentlich auch sehr gut modernisiert, sehr viele Funktionen mit drin, die wir von Facebook kennen, wie Live-Untertitel bei Videos, Live-Videos, solche Dinge, die ich glaube, weit über das rausgehen, was die meisten Unternehmen an interner Kommunikation benötigen. Und wo man halt gemerkt hat, da kommt von der Schwesterplattform sehr viel Input mit rein. Und aus diesem Grund eigentlich noch fast weniger nachvollziehbar, warum, dass man von so einer super tollen und akzeptierten Lösung wegkommt. Wenn man denkt, was für Unternehmen das nutzen, wie viele Nutzer das da mit drin sind. Es ist ja ein Abo-Modell, wo man, ich glaube, $4 pro Nutzer pro Monat bezahlt hat. Also wenn man das hochrechnet, da sprechen wir auch von einem relativ großen Business-Volumen. Für Meta wahrscheinlich zu wenig, um das sehr skaliert betreiben zu können. Ich könnte mir auch vorstellen, kostenspielig aufgrund von Datenschutz und allem rundherum und Stabilität. Und trotzdem, wenn man denkt, da wird ein Geschäftsbereich eingestampft, weil er wahrscheinlich nicht mehr der Ausrichtung entspricht oder weil eine andere Strategie dahinter ist. Mit dem, was Meta da aufgebaut hätten, könnte man problemlos ein eigenes Unternehmen wieder betreiben, was nur diese Plattform betreibt. Und das wäre zum Start schon größer, als ganz viele Kollaborationsplattformen überhaupt erst werden. Also von dem her schlecht nachvollziehbar und ja, also das Herz blutet, wenn ich daran denke, dass wir auf das verzichten müssen.
Ja, definitiv. Wir haben vor allem eben auch, dass man das nicht in ein eigenes Unternehmen auslagert. Das lässt mir aber auch noch ein bisschen die Hoffnung, dass da vielleicht ein Unternehmen kommt und sagt, hey, wir übernehmen das, wobei die Wahrscheinlichkeit klein sein wird, dass das Meta zustimmt, weil ja doch da einiges an Intelligenz von Meta in Workplace steckt.
Ja. Und für die, die Workplace nicht kennen und sagen, ja, wir haben ja Slack, jetzt könnt ihr auf Slack gehen. Wenn man das nicht ganz so korrekt ausdrücken will, Slack ist der handicapierte kleine Bruder von Workplace. Das heißt, die Slack kennen, Workplace war eigentlich wie Slack auf Steroiden und das fällt jetzt weg.
Eben, man hat eine gute Durchsuchbarkeit, es ist strukturiert. Slack ist ja rein nur Chats oder wo man Nachrichten eigentlich in einen Chat reintut. Man kann dann Threads auftun. Und bei Workplace hast du ja wirklich eben hast eigentlich Beiträge, die du kommentieren kannst, die du in Chat senden kannst, wo du Videos drin hast, wo du Bilder drin hast. Also da, ja, ein Mitarbeiter, der neu zu uns gekommen ist oder neu wieder zu uns gekommen ist, hat kürzlich in Workplace kommentiert, als da eben die Info kam, dass das abgestellt wird, dass das mit Abstand das beste Kollaborationstool ist, mit dem er je gearbeitet hat in allen Unternehmen, bei denen er bisher war. Und da war Slack auch dabei. Und das Letzte noch, was ich dich fragen möchte, wann hast du das letzte Mal deine MetaQuest-Brille angehabt?
Am Wochenende. Ja, aber seit längerer Zeit nicht mehr. Ja. Am Wochenende zufällig in die Finger gekommen, dann war der Akku auch noch halb voll. Und dann habe ich mal eine halbe Stunde wieder Virtual Reality Shooter gespielt. Ja, aber die Zeit erlaubt es tatsächlich wenig, beziehungsweise in der Freizeit gibt es dann noch ein paar andere Dinge. Ich bin jetzt nicht so extrem begeistert von dieser Art von Brille, aber könnte mir gut vorstellen, wenn so etwas ein bisschen alltagstauglicher wäre, weniger schwer, vielleicht wie eine normale Brille, dass ich mich mit so etwas sehr gut anfreunden könnte.
Ja, weil spannend ist ja MetaQuest. Man hat jetzt lange nichts mehr gehört über das Metaverse oder wenig darüber. Man sagt ja auch, wie bei Facebook schon immer gesagt hat, ja, Facebook ist tot, sagt man auch, Metaverse ist tot. So ganz tot ist es aber trotzdem noch nicht, weil Metaverse ist ja nicht nur Meta, sondern eben auch Roblox oder Fortnite etc., was Millionen von Spielern und Spielerinnen hat. Wenn wir aber zurück auf die MetaQuest-Brille kommen, die sind eine Partnerschaft mit Lufthansa eingegangen und zwar schult zukünftig Lufthansa ihre Mitarbeiterinnen mit der VR-Brille, das heißt, die Mitarbeitenden sind dann eigentlich in einer Mixed Reality, dass sie irgendwo im Trainingsflugzeug sind und dann erklärt bekommen, was nun die nächsten Schritte sind, wo sie das Ganze unterstützen. Sie haben auch die Kosten an Messen reduziert, weil die Lufthansa hat an gewissen Messen dann auch die Business Class nachgebaut, damit Besucherinnen und Besucher mal sehen, eben wie sieht so die Business Class aus, um eben da Menschen auch dazu zu bringen, mal in der Business Class oder in der First Class zu reisen. Sie haben das entsprechend nachgebaut mit der VR-Brille. Das heißt, man setzt sich auf den Stuhl und das Ganze rundherum wird dann eigentlich über die VR-Brille eingeblendet. Man kann dort das Cinema-System, das Board-Cinema-System ausprobieren etc. Also da eine massive Kostenreduktion. Der Global Lead Virtual und Mixed Reality Strategie und Partnerships bei Meta, Bastian Schütz, der schreibt in einem LinkedIn-Post, dass Lufthansa nur schon beim Messebau rund 80% der Kosten dank VR-Brillen einsparen kann, ebenfalls auch bei den Schulungen und was auch für Endnutzer sehr spannend ist, Lufthansa ist auch da in dem Bereich eine Partnerschaft mit Meta eingegangen, dass man zukünftig in gewissen auf gewissen Strecken die Brille anziehen kann, dass die eigentlich das Home-Cinema-System ersetzen, um so eben Filme auszuwählen oder mal Games. Ich denke jetzt nicht irgendwelche Shooter oder Beat Saber, wo man dann groß herumfuchteln muss, schon eher Spiele, die am Platz stattfinden. Aber ich finde das eine sehr spannende
Entwicklung. Das Format an Bord ja sicherlich noch ganz lustig. Ich finde die ganze Thematik Metaverse ist natürlich in den letzten Monaten auch aufgrund der neuen Sau, die durchs Dorf getrieben wird, KI, in den Hintergrund gerückt. Auf der anderen Seite, wenn wir Metaverse betrachtet haben, wo das hingehen könnte, wo es hingehen sollte und man KI wegdenkt, dann sind wir ja meilenweit von Metaverse entfernt. Ja. Wenn man jetzt aber betrachtet, was KI hilft zu machen, auch diese ganze Voice-Interaktionsmöglichkeiten, aber auch das Generieren von Videobildern etc. etc., kommt ja das eigentlich dieser Metaverse-Landschaft nur entgegen. Ja. Das heißt, ganz viele Dinge, wo wir uns eigentlich gar nicht vorstellen konnten, wie man das in Zukunft machen wollen könnte, sieht man jetzt Möglichkeiten mit Hilfe der KI, die eigentlich den Einsatz von Metaverse dann eher vereinfachen würden. Ich glaube, wir haben mal in einem Monatspodcast auch darüber gesprochen. Unternehmen sprechen heute von Metaverse, aber haben noch nicht mal das Dialoghandling im Griff. Jetzt sind wir dann natürlich zwei Schritte näher, also von dem her wird das eher befeuert. Was den Einsatz der Brille anbelangt, es war ja jetzt eher ein bisschen ruhiger um die MetaQuest. Da hat ja auch die Vision Pro von Apple entsprechend mit Einfluss darauf, wo nochmals ein anderer Ansatz, wo an vielen Stellen nochmals eins drauflegt, vorgestellt wurde. Und trotzdem weiß man, bei Meta ist sehr viel Geld dahinter, in diese Richtung zu entwickeln. Die Modelle, ich glaube, die Meta Quest lange zu tragen, ist im Moment bequemer als die Apple Vision lange zu tragen. Anwendungsmöglichkeiten, die sind noch ein bisschen unterschiedlich und gleichzeitig wissen wir, Meta investiert sehr, sehr viel Geld in die Entwicklung. Das bei Geräten, die im Handel, also halte ich jetzt dran fest, aber ich glaube etwa 400 Franken, also Euro.
Die Dreier kostet so 500 bis 600, je nach Größe.
Also die Zweier war, glaube ich, zwischen 200 und 400 drin, ja. Je nach Speichermodell. Die andere ist aber auch deutlich unter 1000. Ja. Was halt nochmals, ich sage jetzt mal, ein anderer Ansatz ist, also jetzt bei diesem qualitativ hochwertigen, teuren Ansatz, den Apple-Welt. Und wenn ich mir dann so überlege, jetzt nehmen wir das Beispiel Lufthansa, das sind ja unterschiedlichste Bereiche, wo Schulungen stattfinden müssen. Das kann am Flughafen sein, beim Personal, was Boarding betreibt, das kann bei der Crew sein, im Flugzeug drin. Das Schulen von Piloten, wo sind welche Knöpfe, was bedeuten die? Was heute bei den meisten irgendwo im Kopf ist oder im Krisenszenario mit der Checkliste. Könnte so eine Brille natürlich mit übernehmen. Der ganze Maintenance-Bereich rund um ein Flugzeug herum, wo welche Teile beim Triebwerk müssen kontrolliert werden, sind heute auch Checklisten, könnte natürlich auch ein Guide entsprechend vorgeben. Genau. Und dass bei solchen Dingen in der Wiederholung dann extreme Kosteneinsparungen möglich sind, das liegt auf der Hand. Und mit einem Brillenmodell sagen wir mal, um 500 Euro herum, dann auch nicht so ganz so tragisch ist, wenn mal eins kaputt geht, weil die en masse bestellt werden können. Mhm. Also ganz, ganz spannender Ansatz. Messen hat man ja, wie ja in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal gesehen. Ich glaube, noch viel, viel spannender wird das Ganze dann bei einem AR-Ansatz. Also wenn man dann MetaQuest vielleicht auch in Richtung geht, dass man das ganze Umfeld sieht und dann halt AR-Einblendungen kommt zu manuellen Arbeiten. Und nochmal spannend, wenn man dann auch betrachtet, die AI-Forschung, die Meta betreibt, ist ein Modell, wo es darum geht, aus verschiedenen Perspektiven Handlungen aufzunehmen, so dass man beispielsweise geführt Tennis spielen lernen kann. Oder in welchem Winkel schießt man jetzt den Ball beim Basketball ab, dass er auch wirklich trifft? Das geht ja alles in diese Richtung.
Genau.
Und wenn das dann wieder verbunden ist, dann glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Anwendungsfälle, die weit weg sind von einem reinen, ich zeige an der Messe irgendetwas oder ich schule einzelne Arbeitsschritte, sondern effektiv beibringen von ganzen Fähigkeiten.
Ja, und das ist ja, was du erwähnt hast, eben das Augmented Reality oder auch das Mixed Reality, das ist ja in der Quest 3 schon der Fall, weil du hast ja dann schon farbig bzw. hochauflösende Umgebung, da gibt es auch, man hat verschiedene Anwendungen, aber Spiele ist ja momentan etwas, wo die MetaQuest 3 sehr stark wirkt. Da gibt es zum Beispiel auch ein Lego-Spiel, wo man einen Tisch vor sich hat, den man dann, ich sehe die Umgebung, also beispielsweise abends meine Frau und ich auf der Couch, sie schaut irgendeine Soap, ich habe die Brille an, ich sehe den Fernseher, ich höre alles, aber ich habe noch meinen Lego-Tisch, wo ich dann irgendwelche Rätsel lösen muss. Und da hat eben dann die Lufthansa auch, dass man eigentlich im Flugzeug, also in den Trainings im Flugzeug ist, mit Mixed Reality, wo muss man jetzt ziehen, wo muss man jetzt hinlaufen, alles schon entsprechend markiert. Also da sehr spannendes Anwendungsfeld. Und was ich auch noch spannend finde, ist die Überlegung von Meta. Sie haben ja jetzt das Betriebssystem, das Meta Horizon OS, mit denen die Brillen laufen. Also grundsätzlich läuft sie auf Android, aber das Betriebssystem heißt Meta Horizon OS, das haben sie jetzt veröffentlicht oder öffentlich gemacht, dass andere Gerätehersteller ebenfalls mit dem OS arbeiten können. Also ähnlich wie das Android gemacht hat und gesagt hat, hey, wir machen ein Android OS, das könnt ihr auf euren Smartphones integrieren.
Meta fährt ja diesen Ansatz generell auch in der AI-Technologie.
Richtig, ja.
Und Idee ist natürlich auch da möglichst Grenzen senken, damit das breit eingesetzt werden kann, weil praktisch alle Dienste von Meta, die in der Vergangenheit groß wurden, wurden ja auch groß wegen der großen Verbreitungsmöglichkeit.
Eben mit Meta Horizon beispielsweise hat jetzt schon Asus angekündigt, dass sie ein Gaming-Headset machen. Also Asus sind ja bekannt für die großen Gaming-PCs, die machen jetzt ein Gaming-Headset. Lenovo hat angekündigt, dass sie ein Produktivitätsgerät, eine Brille machen, um eben die Produktivität zu erhöhen. Das kann gut sein, dass das ein Bildschirmersatz ist, dass man dann mit Bluetooth eine Tastatur und Maus mit der Brille verbindet und dann eigentlich kein PC mehr benötigt. Und Microsoft selbst ist am Entwickeln mit Meta Horizon OS ein auf XP basiertes Headset oder Quest Headset. Also ähnlich wie die Xbox, dass man dann die Xbox-Spiele in der Brille hat, sondern sogar in einer MetaQuest-Brille, aber dann eigentlich eine eigene Umgebung hat, wo sie dann mit ihrem Microsoft-Markt arbeiten können. Also da sehr spannend, wie sich da jetzt auch die Brille, eben die Quest 3 hat im Oktober schon für Furore gesorgt, aber ist dann schnell wieder abgeklungen, weil halt einfach KI groß ist. Und zwischenzeitlich habe ich das Gefühl, dass das Thema wieder da. Accenture hat ja auch 60.000 bestellt gehabt letztes Jahr, um eben Mitarbeitende zu schulen, wo sie dann auch jetzt in einer ersten Analyse festgestellt haben, dass 67% der Mitarbeitenden, die mit der Brille geschult wurden, sich mehr engagieren, die Schulungsunterlagen durchzumachen als solche, die im klassischen E-Learning die Schulungen betreiben. Also ich finde da die Ansätze enorm spannend.
Ich fand ja das schon spannend bei den ersten Oculus-Varianten, also den Vorgängern von der Meta Quest.
Die Go, ja.
Ja, wir hatten ja eine der ersten im Büro, wo man noch FedEx mit dem Computer verbunden hat. Und da gab es ja bereits schon Google Earth, die Variante, wo man Städte bereisen kann und Informationen abholen kann dazu. Ja. Und ist mir damals bei der Tochter schon aufgefallen, ja, sie dürfte theoretisch die Brille noch nicht so lange tragen aus gesundheitlichen Gründen, aber sie hat es dann trotzdem gemacht. Aber das Entdecken von einer Stadt oder von einem Land über diese Art und Weise der Darstellung und das dazu hören, was da passiert, ist ein ganz anderer Effekt und halt wesentlich immersiver, als wenn das stattfindet mit irgendwelchem Lesen oder dem Durchgehen von einem Video und dann Fragen beantworten. Ja. Und da spielt man dann halt, da spürt man dann irgendwo auch Gamification mit drin. Und Gamification ist ja zum Lernen ein ganz, ganz guter Ansatz.
Genau. Nee, super. Thomas, das sind schon wieder alle Themen, die wir durch haben. Ich werde euch in den Shownotes noch Bastian Schütz verlinken. Er eben Global Lead Virtual and Mixed Reality. Auf LinkedIn immer wieder sehr spannende Beiträge, was passiert rund um die Meta-Quest. Und von daher vielen Dank für deine Zeit, für deine Inputs. Und wir hören uns bereits am Montag mit den Social Advertising News, wo wir einen Rückblick machen, was ist letzte Woche alles im Bereich Social Advertising passiert. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Hat euch die Episode gefallen, dann bewertet uns auf iTunes oder Spotify. Und falls ihr Feedback habt, dann gerne via LinkedIn, Instagram, Facebook oder auch an dmu@hutter-consult.com. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.